Wir begrüßen Sie zur zweiten Staffel mit drei weiteren Folgen zum Thema Führen mit Coaching-Haltung. Wir, das sind WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen aus zwei mehrjährigen anwendungsorientierten Forschungsprojekten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Thema Führen in der Digitalisierung. Bei den eng miteinander kooperierenden Projekten handelt es sich um das Projekt Gute Arbeit und Führung in der soziodigitalen Transformation, kurz ELLA 4.0, und um das Projekt Digitale Führung und Technologien für die Teaminteraktion von morgen, kurz TeamIn. Während TeamIn auf die Ebene des Shopfloors und Teamebene fokussierte, konzentriert sich ELLA 4.0 stärker auf die Ebene des mittleren Managements. Komplementär wird daran gearbeitet, Konzepte, Tools, Weiterbildungsangebote für Führungskräfte zu entwickeln und zu erproben und einem breiten Interessiertenkreis, zum Beispiel durch solche Podcasts, zugänglich zu machen. Wer sich mehr informieren möchte, findet Informationen unter www.ella40.de und www.teamin-projekt.de. In der ersten Staffel haben wir vorgestellt, was eine Coaching-Haltung ist, wie sie funktioniert und was sie eigentlich in der Praxis bringen kann. Mit der neuen Staffel wollen wir mit drei neuen Podcasts die kleine Reihe Führen mit Coaching-Haltung ergänzen und fragen danach, wie lerne ich Führen mit Coaching-Haltung? Wie funktioniert Führen mit Coaching-Haltung in der Digitalisierung? Wie kann Führen mit Coaching-Haltung gelingen? Wir starten also im Folgenden mit den Gelingensbedingungen und wünschen Ihnen viel Vergnügen und zahlreiche Impulse für Ihren Arbeitsalltag.
In diesem Podcast setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie man Führungskraft mit Coaching-Haltung werden kann, wie man eine Coaching-Haltung entwickeln kann und beschreiben, wie eine solche Entwicklung persönlich verlaufen ist und auch welche Erfahrungen sich hier berichten lassen.
Hallo Ralf. Schön, dass wir uns heute wieder sprechen. Aber bevor wir in medias res gehen, würde ich doch gerne mal wissen, du hast doch recherchiert, was es so an Ausbildungen für Coaches gibt. Was hast du denn gefunden?
Ja, ich habe mal nachgegoogelt und ein bisschen zusammengelesen. Und da gibt es zunächst mal die Grand Tour, würde ich sagen. Also das ist dann eher so die umfassende systemische Ausbildung für Beraterinnen und auch spezifisch für Führungskräfte. Und natürlich sind diese Ausbildungen relativ zeit- und kostenintensiv, aber vermitteln dafür eben auch solide Kenntnisse und auch ein solides Handwerkszeug. Also da denke ich beispielsweise an Techniken zur Rollenklärung, an Fragetechniken wie zirkuläres Fragen, Aufmerksamkeitsfokussierung und vieles mehr. Und da diese großen Ausbildungsreihen prozessorientiert sind und über einen längeren Zeitraum erfolgen, beinhalten sie häufig auch Übungen in der eigenen Praxis und Reflexionsrunden zu dem Erlebten. Und so tragen sie dann doch zu einer fundierten Kompetenzentwicklung bei. Zur Auswahl derartiger Programme gibt es übrigens von der Stiftung Warentest eine Checkliste, die man leicht im Netz finden kann, muss man einfach mal nachgucken unter Stiftung Warentest zu Coaching-Lehrgänge.
Also das klingt ja schon mal ziemlich umfassend. Jetzt stelle ich mir gerade eine Person vor, die im Arbeitsleben steht, 40 Stunden. Wie kann die, und wahrscheinlich jetzt nicht so einen üppigen Geldbeutel, wie kann die aufgrund dieser so zeitlichen und finanziellen Ressourcen, die ja beschränkt sind, wie können die denn eigentlich so umfassende Programme in Anspruch nehmen? Ich stelle mir das schwierig vor. Gibt es denn da nichts Kürzeres, was weniger zeitintensiv und kostenintensiv ist?
Ja, gibt es. Und zum Glück müssen die gar nicht mal unbedingt schlechter sein. Es gibt sehr fokussierte Angebote von so roundabout 2 Tagen. Und wenn die gekoppelt sind mit 2 bis 3 aufeinander aufbauenden Follow-ups, so sagen wir mal im Abstand von einem halben Jahr, können hier sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Und man kann das dann ja auch flankieren durch selbstorganisierten Erfahrungsaustausch, beispielsweise zwischen Kolleginnen, die sich gleichfalls mit dem Thema vertraut machen. Was vielleicht noch zu sagen wäre, ein typisches Programm umfasst dann beispielsweise Themen wie: Was ist ein Coach? Warum wird die Rolle des Coaches immer wichtiger? Welche Eigenschaften sollte er haben? Was sind seine zentralen Aufgaben? Oder aber auch, wie kann ein Coach seine Mitarbeiterinnen und Teams stimulieren und fördern? Welche Entwicklungsschritte wird er im Rahmen der Ausbildung durchlaufen? Und so weiter und so weiter.
Ah ja, du, das klingt ganz interessant und auch verlockend. Diese Themen würden, also ich denke, die stoßen auf Interesse. Setzt aber auch voraus, dass man das ein oder andere Wochenende mit solchen Kursen verbringt. Wie ist es dann? Kann man dann möglicherweise auch noch einiges von diesen Themen auch aus Büchern lernen?
Ja, Bücher sind keine schlechte Wahl. Ich denke aber, sie sind besonders fruchtbar, wenn da sozusagen sie gekoppelt sind mit umfangreichen und gut durchgearbeiteten Lernhilfen des Anbieters solcher Veranstaltungen und wenn die auch schon im Vorfeld verfügbar sind. Also ich fand beispielsweise das Buch Kurzzeitcoaching mit Langzeitwirkung von Peter Sabo und Iso Oberg ziemlich gut. Damit konnte ich mich beispielsweise auf diese Ausbildung, das war übrigens eine zweitägige, vorbereiten. Und ich hatte dann auch ein Basismaterial, das wurde natürlich dann nochmal ein bisschen ergänzt im Kurs. Und letztlich, denke ich, kann man mit solchen Materialien, aber auch vor allen Dingen mit Büchern eine Menge erreichen. Und man hat eigentlich mit so einem Buch auch ein Kriterium für die Leistungsfähigkeit des Trainings. Also wenn die Trainer da auch schon in einem renommierten Verlag ein Buch geschrieben haben, man kann damit die Trainings und Ausbildungen, Workshops vorbereiten und nachbereiten. Oder wenn man da mal so weit ist, gezielt im Bedarfsfall nachschlagen. Oder aber auch, wenn man vor einem Follow-up steht, da nochmal reingucken, um sein Wissen nochmal aufzufrischen. Apropos Expertise, Beate, wie oder warum konntest du dich zu einer Führungskraft mit Coaching-Haltung entwickeln?
Gute Frage, Ralf. Also wenn ich jetzt zurückdenke, als ich angefangen habe, als Führungskraft tätig zu sein, hatte ich diesen Gedanken beileibe nicht. Vor 30 Jahren wurde ich sozusagen Führungskraft aus diesem Grunde, weil ich eine Rehabilitationsklinik gegründet habe und dort als geschäftsführende Gesellschafterin sozusagen als Führungskraft agiert habe. Ja, was hatte ich da als Rüstzeug? Als Rüstzeug hatte ich ein BWL-Studium und ja, eine 2- bis 3-jährige ja, Zeit als Assistentin bei einer Geschäftsführung. Was viel wichtiger war, ich wollte unbedingt eine Klinik nach meinen Vorstellungen gestalten. Das war sozusagen der erste Baustein. Und als mir das dann gelang und diese Klinik stand und ich mit meinen 3 kleinen Kindern im Handgepäck sozusagen angefangen habe, als Führungskraft zu schalten und zu walten, kann man sich vorstellen, dass aufgrund dieser privaten Situation meine zeitlichen Ressourcen begrenzt waren. Von daher habe ich schon sehr früh angefangen, Aufgaben zu delegieren, auf Teams zu vertrauen, moderne Technik zu nutzen, ja, einfach situativ zu führen, eher so aus dem Bauch heraus, aber nicht mit dem Hintergedanken, dass das eine Führung mit Coaching-Haltung ist.
Ja, also ich glaube, vor 30 Jahren, soweit ich weiß, war ja Führen mit Coaching-Haltung noch kein Thema. Wie hast du das denn dann trotzdem gelernt, eine solche Haltung einzunehmen?
Ja, wie gesagt, also in der Situation damals, als ich angefangen habe, also nach der Gründung dieser Klinik, habe ich ganz vieles aus dem Bauch heraus gemacht, aus dem Bauch heraus geführt. Und eigentlich in eine Form, wo ich dann angefangen habe, über einen Führungsstil nachzudenken, das hat mir erst einen Anschluss an ein Netzwerk gebracht. Ich habe es war eher dem Zufall geschuldet, dass ich Zugang zur Europäischen Akademie für Frauen aus Politik, Forschung und Wirtschaft fand und dort Gleichgesinnte traf, also auch Frauen, die in Führungspositionen waren und mich austauschen könnte, wie haben die Führung gestaltet für sich? Welche Herangehensweisen und Umgangsweisen hatten sie? Also welche Erfahrungen hatten sie gemacht? Und vor allen Dingen das Wichtigste war für mich dort, ich konnte dort auch als Mentorin agieren und wurde dafür auch sozusagen ausgebildet.
Ja, du sagst Mentoring, aber Mentoring und Coaching sind doch nicht das Gleiche, oder?
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Mentoring und Coaching unterscheiden sich gravierend. Denn Coaching orientiert sich an einer Aufgabe, also an einem Ziel. Und vor allen Dingen basiert ein Coaching immer auf einem Auftrag. Und Coaching sind zudem auch eher kurz- bis mittelfristig angelegt und vor allen Dingen leistungsorientiert. Dagegen, im Vergleich zum Coaching, ist Mentoring beziehungsorientiert und langfristig angelegt. Meine Mentees, die ich damals von der Europäischen Akademie für Frauen aus Politik und Wirtschaft und Forschung, also sozusagen zu mir gestoßen sind oder mir anvertraut wurden, zu diesen habe ich bis heute den Kontakt nicht verloren. Im Mentoring geht es eigentlich um eine Begleitung einer Entwicklung.
Ah ja, aber also das klingt jetzt hier für mich so, als hättest du dann als Führungskraft am Anfang und dann auch schon sehr früh eine Mentorinnenhaltung eingenommen.
Ja, die Herausforderung, Familie und Beruf zu vereinbaren, habe ich also wirklich persönlich erfahren. Ich wollte und ich brauchte damals eine Belegschaft, die Notwendigkeit, dass ich also Beruf und Privatleben miteinander verbinden musste, akzeptiert hat und auch damit umgehen konnte. Nur so, also durch diese Verbindung von, also Vereinbarkeit von Familie und Beruf, konnte es mir überhaupt nur gelingen, dieses Unternehmen erfolgreich zu führen. Und dabei mit dieser, also das, also rüberzubringen, dass Arbeit, Vereinbarkeit, Familie und Beruf wichtig sind und wie man so etwas machen kann, da nutzten mir meine Erfahrungen als Mentorin. Also vor allen Dingen habe ich sehr früh gelernt, dass es ganz wichtig ist, 1-zu-1-Gespräche mit Mitarbeitenden zu führen und vor allen Dingen um Vertrauen aufzubauen. Es geht immer um Vertrauen. Und es ging mir auch darum, die Kunst der stetigen Verknüpfung von Privat und Arbeit und die persönliche und fachliche Entwicklung fortzusetzen.
Ja, aber warum hast du dich denn dann noch überhaupt als Coach ausbilden lassen?
Zum einen, weil mich meine Tätigkeit als Führungskraft oder dieses Thema, wie führe ich am besten, es hat Einzug gefunden in meinem Leben. Diese Haltung, diese Führungshaltung, für die ich damals noch keinen Namen hatte, hat sich in mein Leben eingenistet. Ich habe im Unternehmen nicht anders agiert als im Privaten. Und dieses Thema und diese Beschäftigung mit dem Thema hat mich selbst so verändert, dass ich mit dieser Ausbildung, also mit dieser Coaching-Ausbildung, auch einfach auch mal für mich auftanken wollte. Ich musste irgendwie diese Veränderung auch selbst für mich verarbeiten. Und mein Wunsch war, in dieser Ausbildung auch auf lösungsorientierte, offene, neugierige und kreative Menschen zu treffen, auch neue Perspektiven kennenzulernen und vor allen Dingen mein Handwerkszeug zu erweitern.
Ja, verstehe ich gut. Man möchte sich ja auch persönlich ein bisschen weiterentwickeln. Für welche Ausbildung hast du dich denn eigentlich entschieden?
Ich habe mich, wie du es am Anfang erläutert hast, für oder ausgedrückt hast, für diese sogenannte Grand Tour entschieden. Das war eine 14-monatige, in Modulen angelegte Ausbildung als Business Coach. Die habe ich bei der Dr. Bock Akademie in Berlin absolviert. Warum ich das gemacht habe? Für mich war dieses Angebot ja ziemlich passend, denn diese Akademie verfolgt einen pragmatisch orientierten Coaching-Ansatz. Das bedeutet einfach, dass es bei den Lehrmodulen nicht nur um methodische Interventionen handelt, sondern dass auch immer wieder das Expertenwissen und die Trainingskompetenz mit verknüpft wird. Das heißt, alles das, was ich schon an Erfahrung mitbringen konnte, als Expertin, als Führungskraft, konnte ich dort auch wirklich einbringen und es zudem reflektieren. Und das Ganze gab mir nochmal einen ganz ordentlichen Schub nach vorne.
Ja, also das war dann sozusagen der Start, der richtige Startpunkt zum Thema Führen mit einer Coaching-Haltung, oder?
Ja, das war der Beginn auch, auch wenn der Begriff damals noch nicht, habe ich noch nicht verwendet, nein. Der Begriff Führung mit einer Coaching-Haltung war noch nicht in der Welt, also zumindest nicht in meiner. Aber diese Ausbildung hat meine innere Haltung und mein Menschenbild geprägt. Also ich habe für mich gelernt, dass Coaching kein reines Handwerk ist, sondern ich verstehe es eher als eine Dienstleistung, naja, und so mit einem Hauch von Kunsthandwerk. Also im Laufe der Zeit bediente ich mich immer weniger, also so systematisch aus dem sogenannten Werkzeugkoffer, sondern ich habe mich zunehmend auf meine Intuition verlassen, auf meine Flexibilität und auf meine Kreativität. Heute achte ich verstärkt darauf, mich so gut wie möglich frei von mir selbst zu machen und vor allen Dingen mein Herz zu öffnen.
Auch als Führungskraft, also man muss ja nicht so der harte Einpeitscher sein, aber darf man so weich sein und muss man sein Herz tatsächlich öffnen?
Das ist eine sehr gute Frage und ich merke deine Skepsis schon oder ich vermeine sie zu spüren. Also die Antwort darauf suchen wir derzeit in einem unserer Forschungsprojekte, das Forschungsprojekt Team In. Also hier können wir Methoden entwickeln, die Führungskräfte so befähigen sollten, in der digitalisierten Arbeitswelt entsprechend adäquat führen zu können. Also diese Arbeitswelt, diese sogenannte 4.0 Arbeitswelt erfordert von den Führungskräften wirklich den sicheren Hafen hierarchischer Strukturen zu verlassen. Vor allen Dingen erfordert es auch Kontrolle aufzugeben und den Mut zu haben und den Willen, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Und ja, auch sein Herz zu öffnen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest Emotionen zuzulassen. Zum Beispiel haben wir auch gelernt, dass eine Coaching-Haltung einzunehmen auf dem Shopfloor eine besondere Herausforderung ist. In dem Forschungsprojekt Team In zum Beispiel arbeiten wir gerade, ist ganz interessant, mit unserem Praxispartner der Firma Sartorius daran, eben auf dem Shopfloor zu coachen. Und hier zeigt sich ganz besonders, um Veränderung annehmen zu können, braucht es unbedingt Vertrauen. Hat man das Vertrauen der Mitarbeitenden nicht, ist eigentlich unmöglich, mit Veränderungen anzugehen. Hat man dieses Vertrauen nicht, dann würde man sich wirklich an diesen Sprüchen "Früher war alles besser" aufreiben. Das ist sozusagen Stoppzeichen, wenn Mitarbeitende nicht mitgehen in Zeiten der Veränderung. Also eine Veränderungsakzeptanz braucht Vertrauen und das kann sich nicht entwickeln ohne einen gefühlvollen und empathischen Umgang miteinander.
Ja, also ich meine, führen mit Coaching-Haltung auf dem Shopfloor, finde ich ja auch schon mal für sich ein spannendes Thema. Aber gerade hier, Empathie, Gefühl, Herz, reicht das denn?
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Auf dem Shopfloor herrscht sagen wir mal so, da weht noch wirklich die Ära von einem, bei den Werkern von einem Meister und einem Lehrling. Ja? Das heißt, also früher war das auch geprägt von einer Autorität. Und ja, auf dem Shopfloor geht es nicht ohne gleichzeitige Autorität. Als Führungskraft mit einer Coaching-Haltung setzt man Impulse und entscheidet, und das ist wichtig, in welche Richtung die Kommunikation gehen soll. Das heißt, man hat immer noch die Fäden in der Hand und man bestimmt die Richtung. Je nach Situation, einfach mal fürsorglich oder auch mit Autorität, wenn es sein muss. Und um das richtige Maß zu finden, um es nicht zu steuern, zu übersteuern, um wirkungsvoll agieren zu können, braucht es wirklich also fundierte Kenntnisse und das auch aus dem Bereich der Psychologie, Pädagogik und ich gehe mal sogar fast so weit, auch aus den Neurowissenschaften. Aber das Wichtigste von allem ist Lebens- und Führungserfahrung. Und das, was man unbedingt braucht, ist die, also ist einfach Selbstreflexion.
Ja, also wenn ich uns jetzt richtig zusammenfasse, was wir heute in dem Podcast besprochen haben, bedeutet Führung mit Coaching-Haltung also, dass ich zunächst mal Empathie und Autorität nicht ausschließen müssen. Die Lernwege dahin gestalten sich individuell und sind mit einer gehörigen Portion, du hast es gerade gesagt, permanenter Selbstreflexion verbunden. Und idealerweise wird sie natürlich professionell unterstützt und sonst muss man sich die eben ein Stück weit selbst organisieren. Die gute Nachricht war, dass nicht nur umfangreiche Schulungsmaßnahmen zielführend sind, sondern dass auch schon überschaubare Trainingseinheiten gute Resultate erzielen. Natürlich, wenn sie dann auch professionell und gut sind. Apropos, wir wollen ein solches Training in diesem Podcast oder im folgenden Podcast zwar nicht entwickeln, aber zumindest einmal einen Blick auf das Handwerkszeug werfen. Ich glaube, Beate, du hast da eine Idee.
Ja, und diese Idee heißt die individuelle Erhebungsreise. Klingt ein bisschen kryptisch, man kann sie auch nicht googeln, gibt es noch nicht. Diese haben wir entwickelt und würden euch gerne in einem weiteren Podcast mehr zu der individuellen Erhebungsreise erzählen. Jetzt erstmal bedanken wir uns fürs Zuhören, wünschen viel Spaß und Anregungen beim Hören unserer anderen Podcasts in dieser Reihe Führen mit Coaching-Haltung. Thank you.